Ja, heute Morgen werden wir unsere Serie Ist die Bibel glaubwürdig fortsetzen und dabei zu der Frage der Wissenschaft und der Schrift kommen. Die Wissenschaft ist dabei, Dinge zu entdecken, die die Bibel seit Jahrhunderten offenbart. Einer der größten Beweise, eines der größten Produkte biblischer Inspiration ist die Tatsache, dass sie wissenschaftlich präzise ist. Der britische Schriftsteller Aldous Huxley sagte einst Folgendes: Die moderne Wissenschaft macht es unmöglich, an einen persönlichen Gott zu glauben. Der britische Philosoph Bertrand Russell, der dafür bekannt war, verantwortungslose Aussagen von sich zu geben, sagte: Der Mensch ist ein Produkt von Ursachenketten, die über kein vorhersehbares Ziel verfügen. Seine Herkunft, Geburt, Hoffnung und Ängste, seine Liebe und Bekenntnisse sind nichts als die Ergebnisse zufälliger Zusammensetzung von Atomen. Die Arbeit aller Zeitalter ist dazu verurteilt, mit dem gewaltigen Ende des Sonnensystems vertilgt zu werden. Weiter sagt er: All diese Dinge, wenn auch nicht ganz unbestritten, sind jedoch so gewiss, dass keine Philosophie, die sie ablehnt, bestehen kann. Zitat Ende. Und das Christentum lehnt all das ab. Und es hat auch Russell längst überdauert. Andere haben gesagt, dass Gott in dem Maße, in dem die Wissenschaft Erklärung für Naturphänomene entdeckt und findet, immer kleiner wird. In dem Maß, in dem die Wissenschaft fortschreitet und uns bewusst wird, dass alles in einem Reagenzglas überprüft und letztendlich als wissenschaftliche Tatsache belegt werden kann, wird die Notwendigkeit Gottes eliminiert. Einst war Gott der Allmächtige, jetzt ist die Wissenschaft die Allmächtige. Wisst ihr, als Christen wird uns das ständig eingebläut. Und Gläubige werden konfrontiert mit einem vermeintlichen Konflikt zwischen der Wissenschaft und der Schrift. Man sagt uns, dass das Christentum unter Wissenschaftlern nicht respektiert wird, dass es in der Welt der Wissenschaft keinen Respekt gewinnen kann, weil es einfach unwissenschaftliche Aussagen und wissenschaftliche Fehler macht. Und die Anhänger dieser Welt sagen, dass man sich zwischen Religion und Wissenschaft entscheiden muss, dass man nicht beides haben kann. Entweder die Fakten der Wissenschaft oder die Einbildung der Schrift, aber nicht beides. Und dieser Konflikt dauert an und beruht auf der Tatsache, dass sowohl die Wissenschaft als auch die Schrift absolute Autorität für sich beanspruchen. Und wir zweifeln nicht daran, dass das, was die Bibel behauptet, richtig ist, dass sie absolute Autorität für sich beansprucht, totalitäre Autorität. Aber die Wissenschaft tut das ebenfalls. Jemand sagte einmal, die wissenschaftliche Methode ist der einzige Weg zur Wahrheit. Wissenschaftler fordern tatsächlich die absolute Autorität der Wissenschaft. Und der biblische Glaube fordert ebenso die absolute Autorität, aber der Offenbarung. Die Wissenschaft sagt, man kennt die Wahrheit erst dadurch, dass man sie entdeckt. Und der Christ sagt, man kann die ultimative Wahrheit nicht wirklich alleine entdecken. In Römer Kapitel 11, Vers 33 heißt es, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Und deshalb sagen wir auch, kein Mensch kann die ultimative Wahrheit allein durch Empirie entdecken. Geschieht nur, wenn die ultimative Wahrheit von Gott selbst offenbart wird. Man kann nicht auf Erfahrungen bauen. Man kann nicht auf Erfahrungen vertrauen. Man kann nicht auf Experimente bauen. Nur dem Wort Gottes kann man wirklich vertrauen, sagt der Christ. Und deshalb gibt es eine grundlegende Dichotomie. Die Wissenschaft sagt, wenn es nicht in einem Reagenzglas ist, wenn es sich nicht durch ein Experiment nachvollziehen lässt, es nicht empirisch ist, nicht bewiesen ist, kann ich das nicht schlucken. Nur das, was ich beobachten kann, nur das, was wissenschaftlich ist, kann deshalb auch nur akzeptabel sein. Und der Christ sagt, nur das, was offenbart wird, kann akzeptiert werden. Denn selbst die Sinne können täuschen. Und sicherlich gibt es einige wissenschaftliche Tatsachen, die wir akzeptieren, die aber nicht im Widerspruch zur Schrift stehen. Für die Wissenschaft heutzutage ist Gott nicht erforderlich. Die Wissenschaft ist zu dem Schluss gekommen, dass alles aus diesem einzelligen Ding entstand, das in irgendeiner Ursuppe herumschwamm. Und keiner fragt danach, woher eigentlich diese Suppe kam, woher dieses einzellige Ding kam. Aber so begann alles und dieser Einzeller veränderte sich. Er teilte sich immer und immer wieder, bis wir plötzlich existierten. Leute, in so einem System braucht man Gott nicht. Christentum hingegen fordert, liefert uns einen Schöpfergott. Beide beanspruchen für sich, Recht zu haben. Und genau darin liegt dieser vermeintliche, dieser angenommene Konflikt. Aber ich möchte dem Folgendes hinzufügen. Es gibt keinen wirklichen Konflikt zwischen der Wissenschaft und der Schrift. Lieben, er existiert nicht. Jemand hat einmal richtig erkannt und gesagt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Wissenschaft und dem, was man Scientismus nennt. Und damit meinen wir die Theorien eines Wissenschaftlers, der alles durch eine philosophisch gefärbte Brille sieht. Es gibt keinen wirklichen Konflikt zwischen der Bibel und der Wissenschaft. Ihr könnt Christ sein und trotzdem ein überaus fähiger Wissenschaftler. Die Geschichte ist geradezu voll davon mit Galileo Galilei, Johannes Kepler, Gottfried Wilhelm Leibniz, Sir Isaac Newton, Blaise Pascal. Die Liste geht weiter und weiter. Es stimmt, dass die Bibel keinen wissenschaftlichen Jargon gebraucht, aber das macht sie nicht unwissenschaftlich. Die Bibel verwendet einfach nur Umgangssprache. Wir verunglimpfen das Wort Gottes nicht und sagen, es ist unwissenschaftlich, weil es sich keiner aktuellen wissenschaftlichen Terminologie bedient. Fakt ist, dass es keinen wirklichen Konflikt zwischen der Wissenschaft und der Schrift gibt. Der Konflikt entsteht, wenn die Wissenschaft aufhört, Wissenschaft zu sein und anfängt, Religion zu werden. Das ist das Problem. Seht ihr, Wissenschaft kann sich per Definition nur mit dem befassen, was sich beobachten lässt, was reproduzierbar ist. Wann immer etwas außerhalb reproduzierbarer und experimenteller Tatsachen liegt und die Wissenschaft versucht, über Ursprung und Bestimmung zu reden, dann wird sie zur Religion. Dann wird sie zu einer Philosophie. Weil sich diese Dinge nicht beobachten lassen und genau darin liegt auch der Konflikt. Liberale Theologen lassen diese Wahrheit völlig außer Acht, wenn sie sagen, dass die Bibel voller wissenschaftlicher Fehler sei. Sie haben bereits aufgegeben und folgern, dass die Bibel nur dann maßgeblich ist, wenn sie über geistliche Fragen spricht. Wenn sie sich zu wissenschaftlichen Fragen äußert, oh, dann müssen wir entweder allegorisch werden, wir müssen anerkennen, dass da Fehler drin sind. All diese Dinge behaupten sie. Und das bedeutet, dass der Gott, der die Bibel schrieb, viel über geistliche Dinge wusste, aber nichts über die Wissenschaft. Das ist komisch. Das finde ich interessant. Wenn ihr glaubt, dass der Gott, der die Bibel schrieb, der alles erschaffen hat, nichts über Wissenschaft weiß. Wisst ihr zu behaupten, dass Teile der Bibel, die sich mit geistlichen Dingen befassen, wahr sind und die Teile, in denen es um Wissenschaft geht, falsch, ist es aus zwei Gründen absolut lächerlich. Erstens verleugnet das die Tatsache, dass die Schrift von Gott inspiriert wurde. Denn da Gott Gott ist, weiß er ebenso viel wie über die Wissenschaft wie über geistliche Dinge. Und die zweite Sache ist, die das verleugnet, ist die Irrtumslosigkeit der Schrift. Dass die Schrift also korrekt aufgezeichnet wurde. Und wenn Gott dieses Buch geschrieben hat Und wenn er es korrekt geschrieben hat, also Inspiration und Irrtumslosigkeit, dann ist es wissenschaftlich ebenso korrekt wie geistlich. Versteht ihr das? Und das muss so sein, denn Gott kann nur die Wahrheit sprechen. Das Neue Testament kennt ihn als den Gott, der nicht lügen kann. Er kennt die Wahrheit der Errettung ebenso wie die Wahrheit der Wissenschaft. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Wenn die Wissenschaft sich also gegen Gottes Offenbarung stellt, ist sie nicht länger Wissenschaft. Dann wird sie zur Unwissenheit. Sie wird zu einer unwissenden Religion und da liegt der Konflikt. Seht ihr, der Wissenschaftler ist nicht damit zufrieden, einfach zu beobachten, was da vor sich geht. Wenn das so wäre, wäre ja okay. Nein, er muss alles in die Vergangenheit und in die Zukunft extrapolieren, also transferieren oder projizieren, Herkunft und Bestimmung diskutieren. Aber das kann er nicht. Er kann es nicht, weil das keine Wissenschaft ist, weil er das nicht in einem Reagenzglas testen kann. Ursprung dieser Welt lässt sich nicht wiederholen, lässt sich nicht reproduzieren. Aber pass gut auf. Die Wissenschaft kann nur die Gegenwart beobachten. Das ist alles. Die beobachtete Aktivität eines Mikroskops oder Teleskops oder Reagenzglas ist alles, womit er sich befassen kann. Natürlich hat er vergangene Aufzeichnungen von Tests und Experimenten und ähnliches, auf das er sich stützen kann. Aber wenn ihr zur Urgeschichte kommt, zu den Anfängen, wenn der Wissenschaftler zurückgeht zu einer Zeit vor der Geschichtsschreibung, und dann anfängt uns zu sagen, dieses und jenes geschieht in evolutionären Zyklen und dann geschieht XYZ, dann lässt sich das nicht mehr beobachten. Es gibt keinerlei Aufzeichnung darüber. Es ist nicht reproduzierbar. Und deshalb lässt es sich nicht wissenschaftlich prüfen. Demzufolge wird es zu einer Frage des Glaubens und der Spekulation. Wissenschaftler spekuliert also über prähistorische Ursprünge und über eschatologische Fragen und Ereignisse. Aber über keines dieser Dinge gibt es irgendwelche Aufzeichnungen, auf die er sich verlassen kann. Keines dieser Dinge lässt sich in einem Reagenzglas testen. Wenn ihr etwas über prähistorische und eschatologische, also zukünftige Dinge erfahren wollt, auch etwas wisst, dann nur, weil es euch jemand gesagt hat. Das passiert genau hier, in unserem Wort, in der Schrift. Gott hat es uns gesagt. Wenn ihr die Schrift leugnet, dann bleibt für euch nur noch die Fantasie übrig. Und das Wort Wissenschaft bedeutet einfach Wissen, Kenntnis. Es ist synonym mit dem Wort Kenntnis, so wird es in der Schrift verwendet. Die Wissenschaft kann sich nur mit aktuellen Dingen befassen. Mit natürlichen Prozessen der Gegenwart. Wenn sie versucht, die Vergangenheit, die Urgeschichte oder die Zukunft zu interpretieren, dann kann sie das nicht. Muss denn spekulierender Glaube sein? Ich möchte euch sagen, wie die Wissenschaft in vielen Bereichen funktioniert. Sie fordert im Prinzip eine Theorie. Wir nennen diese Theorie Uniformität. Uniformität. Die Theorie der Uniformität besagt, dass alles, was in der Gegenwart mit dem gegenwärtigen Tempo geschieht, immer mit demselben Tempo geschehen ist und dies auch in der Zukunft tun wird. Mit anderen Worten, von den Ursprüngen bis zum Ende ist alles eine absolute gleichbleibende Konstante. Da gibt es keine Ausnahmen. Das ist die Theorie der Uniformität. Und darauf beruht, führt der Wissenschaftler heutzutage sein Experiment durch, seine Experimente natürlicher Prozesse und sagt, nun, es dauert so und so lange, um dieses oder jenes zu tun. Und dann extrapoliert, also projiziert dann diese Ergebnisse, er projiziert seine Uniformität in die Vergangenheit. Und zwar weit in die Vergangenheit, so dass er zum Ergebnis kommt, dass Menschen Millionen von Jahre alt sind, die Erde Milliarden von Jahre alt. eben weil er von dieser Theorie der Uniformität ausgeht. Alles nämlich, was jetzt geschieht, ist auch in der Vergangenheit und wird in der Zukunft nach demselben Muster und nach derselben Geschwindigkeit geschehen. Zum Teil ist der Wahrheit drin, aber das Muster ist nicht immer gleich. Weiß er, ob er das richtig ist? Woher weiß er, dass es richtig ist? Er weiß es nicht. Er spekuliert. Er hat keine Information darüber. Null. Gar nichts. Gibt kaum etwas, das vor der Zeit des Alten Testaments geschrieben wurde. Damals waren Menschen auch schon Menschen und hingen nicht von ihren Schwänzen von Bäumen herunter und sie entwickelten sich auch nicht zu Menschen. Es gibt nichts aus jener Zeit, keinerlei Aufzeichnung. Der Mensch nimmt einfach die Abläufe der heutigen Prozesse und extrapoliert sie in die Vergangenheit und geht immer weiter zurück auf demselben konstanten Niveau, das er heute beobachtet. Nun, das ist in Ordnung. Das kann er ja gerne tun, wenn er das glauben will. Wir belassen das. Wir sagen ja gar nicht, sie können ja glauben, was sie wollen. Nur sie können nicht die Wahrheit damit beanspruchen. Und dieses Prinzip sehen wir auch in 2. Petrus, Kapitel 3 und Vers 4, diese Theorie der Uniformität. Da findet sich diese typische Theorie. Nun, die Irrlehrer, die das zur Zeit von Petrus lehrten und die das auch heute noch sagen, die sagen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Du redest ständig, dass Jesus kommen wird, wo ist er denn? Nachdem die Väter, heißt es dort, 2. Petrus 3, 4, nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Und das ist eine Aussage über die Theorie der Uniformität. Sie extrapolieren die Prozesse der Gegenwart vom Anbeginn der Schöpfung. Alles ist immer gleich gelaufen. Wenn ein Wissenschaftler diese Theorie vertreten will, dann ist das völlig in Ordnung. Er kann das tun und das durchaus vertreten und verteidigen. Er kann sagen, seht ihr, wenn ich zurückgehe und den Prozess heutzutage sehe und wenn ich das alles beobachte, dann zurückgehe und Gestein finde und weiß, wie schnell die Veränderungen vor sich gehen und die Veränderungen in den Gesteinsschichten beobachte, dann schließe ich daraus, es muss x Millionen Jahre dauern und noch viele weitere Millionen Jahre und so viele Millionen Jahre mehr, um diese Veränderungen zu bewirken, wenn ich das anhand der Veränderung berechne, die ich heutzutage beobachten kann. Das können wir nachvollziehen. Also macht er alles passend für seine grenzenlose Vergangenheit und seine grenzenlose Zukunft. Er schlussfolgert, dass alles so weiterlaufen wird, wie es jetzt läuft. Da gibt es kein Eintreten Gottes. Übernatürliche Prozesse sind ausgeschlossen. Es gibt nur das, was er beobachtet hat und das projiziert oder dies extrapoliert er in eine andere Zeit hinein. Und das ist Uniformität. Und er steckt alles da rein. Die Evolution des Lebens, die Evolution der Galaxien, die der chemischen Elemente. Einfach die Evolution von allem. Und ihr könnt nicht wirklich beweisen, dass er Unrecht hat. Ihr könnt schließlich schlecht zu ihm gehen und sagen, oh, du hast Unrecht, ich werde dir beweisen, dass du Unrecht hast. Ihr könnt das deshalb nicht tun, weil sich diese Ereignisse einfach nicht reproduzieren lassen. Es geht nicht. Die unterliegen keinen wissenschaftlichen Tests. Und er glaubt nur an Uniformität, weil er daran glaubt, dass er Recht hat. Und nicht, weil er das je verteidigen könnte. Bitte merkt euch das. Das geht nicht. Es ist einfach eine Frage des Glaubens, dass die Uniformität unfehlbar ist. Aber das ist keine Wissenschaft. Lasst das deshalb niemals einschüchtern. Und was sagt die Schrift dazu? Vers 4, sagen sie, es bleibt alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Oh, ist das wirklich so? Nein, schaut, warum das so ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart, für das Feuer bewahrt, für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Und Petrus sagt, die Menschen, die behaupten, alle Dinge gehen so weiter, wie sie waren, haben vergessen, dass es nicht stimmt. Haben sie die Sintflut vergessen? Und diese Menschen, die denken, dass alle Dinge mit dem gleichen Tempo und Muster fort waren, haben sie den feurigen Tag des Gerichts vergessen? Seht ihr, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, wir sollten lieber an den Katastrophismus glauben. Und damit könnt ihr alle Gesteinsschichten erklären. Ihr solltet glauben, dass Gott eine Katastrophe herbeigeführt hat. Dann könnt ihr glauben, was ihr dort findet. Es läuft letztendlich darauf hinaus, ob ihr an eine Uniformitätslehre glauben wollt, die ihr nicht beweisen könnt, oder an den von Gott herbeigeführten Katastrophismus, der von der Bibel verteidigt wird. Versteht ihr, es gibt keinen wirklichen Konflikt zwischen der wahren Wissenschaft und der Bibel. Den gibt es nicht. Es gibt nur einen Konflikt auf moralischer Grundlage zwischen einem Menschen und Gott. Das ist der wahre Konflikt. Ihr könnt beides nicht bestreiten. Ihr könnt den Katastrophismus nicht debattieren, weil ihr diese Naturkatastrophe nicht reproduzieren könnt. Aber ihr könnt debattieren, dass der Mensch wirklich gegen Gott kämpft. Auf dieser Ebene können wir kommen. Ich sage euch, der Anhänger der Uniformität, dessen Gedanken all das konstant abläuft, hat in meinen Augen einen viel größeren Glauben als wir als Christen. Denn er muss an nichts glauben. Er hat gar nichts. Wir haben die Bibel. Es ist erstaunlich, was für einen großen Glauben sie haben. Konflikt besteht also nicht zwischen der Wissenschaft und der Schrift, sondern zwischen Scientismus, philosophischer Vermutung. Oder soll ich Pseudowissenschaft sagen? Das ist wirklich eine Pseudowissenschaft. Ist keine wahre Wissenschaft. Es steht zwischen dieser Pseudowissenschaft und der Schrift, dieser Konflikt. Zwischen der Wissenschaft als Religion und dem wahren Wort Gottes. Da gibt es wohl einen Konflikt. Ein Wissenschaftler drückte das mal so aus. Nun, ich lehne die Vorstellung eines transzendenten Gottes ab. Welche andere Option habe ich also? Deshalb glaube ich daran. Zitat Ende. Letztlich ist dieser Konflikt ein moralischer. Tiefgläubige, aber bereits verstorbene Kreationist Henry Morris sagte dazu, Zitat, die Bibel bietet eine vollkommen solide Grundlage, um physikalische Prozesse zu verstehen. Sie ist ein gutes Textbuch der Wissenschaft, mit dem wir alle wissenschaftlichen und historischen Daten befriedigend erklären können. Das Problem ist nicht Wissenschaft versus Schrift, sondern vielmehr, ob ein Mensch sich dem Wort Gottes unterordnen will oder nicht. Es läuft auf Römer 1, 28 hinaus, worin der Mensch folgendermaßen definiert wird. Die haben es für nichts geachtet, Gott zu erkennen. Sie haben Gott also entsorgt und mussten sich deshalb eine andere Erklärung ausdenken. Nachdem sie eine Offenbarung abgelehnt hatten, ersannen sie sich die einzig andere Option. Wenn Gott es nicht gemacht hat, ist es einfach so geschehen. Zitat Ende. Und ich möchte euch heute Morgen einige Dinge in der Schrift zum Thema Wissenschaft zeigen. Bitte behaltet dabei immer im Hinterkopf, dass die Bibel sehr alt ist, besonders natürlich das Buch Hiob, auf das ich auch zurückgreifen werde. Ich werde euch ein paar Dinge zeigen, die im Wort Gottes gesagt werden. Wirklich verblüffende Dinge, wenn man bedenkt, wie spät sie in der Geschichte der Menschheit wissenschaftlich entdeckt wurden. Die Schrift hat schon lange gesagt, aber Wissenschaftler kommen erst Jahrhunderte oder Jahrtausende später mit dieser Entdeckung. Erstens sind da die grundlegenden Prinzipien der Wissenschaft. Alle Wissenschaftler sind sich im Prinzip einig, und ja, man muss das ein bisschen zögerlich sagen, die meisten jedenfalls, sind sich einig, dass einige Dinge als Grundlagen erforderlich sind. Erstens muss die Wissenschaft sich mit Dingen befassen, und das ist Materie. Zweitens muss sich die Wissenschaft mit Ereignissen befassen, und das ist Energie. Und drittens muss die Wissenschaft sich mit einer Matrix befassen, innerhalb derer diese Dinge geschehen. Das ist Raumzeit mit einem Bindestrich. Grundlagen der Wissenschaft sind also Materie, Energie und Raumzeit. Das ist ein recht einfacher Katalog. Jeder respektable Wissenschaftler würde dem zustimmen. Das Universum muss also im Wesentlichen ein Kontinuum von Raumzeit, Materie und Energie sein. Die Wissenschaft sagt, dass keines dieser Dinge ohne die anderen existieren kann. Es kann keine Materie ohne Energie geben und ohne einen Ort, an dem sie existieren kann. Alle drei müssen zusammen existieren. Alle drei müssen zusammen da sein. Dieses Kontinuum muss gleichzeitig von Anbeginn des Lebens existiert haben, sagt die Wissenschaft. Wisst ihr, was erstaunlich ist? Wenn ihr 1. Mose 1, Vers 1 aufschlagt, findet ihr genau das. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und es schließt all das ein. Es schließt Raumzeit ein, die Matrix, also Raumzeitmatrix. Es ist Energie und Materie. Alles im allerersten Vers der Bibel erschafft Gott drei grundlegende Dimensionen der Wissenschaft gleichzeitig. Alle angesehenen Wissenschaftler würden zustimmen, dass diese drei Dinge grundlegend erforderlich sind. Nachdem das Universum erschaffen worden war, sagen die Wissenschaftler, waren seine Prozesse dazu bestimmt, auf geregelte Weise abzulaufen. Alle unterschiedlichen Naturphänomene wurden durch diese Kräfte einfach nur geregelt und erhalten. Und die Wissenschaft sagt, dass die Kräfte immer weiter wirken. Weitere Schöpfung ist nicht erforderlich. Wisst ihr was? Das sagt die Bibel ebenfalls. Das haben die Wissenschaftler richtig erkannt. Es gibt einen Block von Materie und Energie, der erschaffen wurde und der immer weiter besteht. Und er nimmt eine andere Gestalt an, aber er dauert immer weiter an. Und die Energie geht nicht ganz verloren. Die geht nie ganz verloren. Und die Materie geht nicht ganz verloren. Dasselbe Kontinuum setzt sich immer weiter fort. Spätere Schöpfungen sind nicht erforderlich. Und auch das sagt die Schrift. In 1. Mose 2,2 zeigt sie uns was? So vollendete Gott seine Werke, die er machte. Von dem Zeitpunkt hat er nicht mehr geschaffen. Es war nicht nötig. Gott brachte bei diesem simultanen Anfang genau die richtigen Dinge zusammen. Als er sie zusammengebracht hatte, hörte er auf und die Schöpfung endete an diesem Punkt. Erstaunlich, die Wissenschaft hat erkannt, dass es einen Anfang dieser Dinge gab und daraus entstand dann der Zyklus der Fortpflanzung. Aber Energie und Materie bestehen weiterhin. Und das komplette Ende des Schöpfungsaktes wurde von der modernen Wissenschaft unbeabsichtigt in Form des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik erkannt. Es ist das Gesetz der Erhaltung von Masse und Energie. Und es besagt, dass das Universum Masse und Energie umwandelt. Es ist der allgemeingültigste und sicherste aller wissenschaftlichen Grundsätze. Das hat die Wissenschaft erkannt. Dass heutzutage nichts im bekannten Universum erschaffen wird. Es gibt Dinge, die sich verändern. Und Energie wirkt sich auf Materie aus und Materie auf Energie und so weiter. Aber heutzutage wird nichts erschaffen. Und die Bibel sagt, als Gott sein Werk beendete, beendete er es. Das passt zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich möchte euch ein paar interessante Tatsachen zeigen. In Jesaja Kapitel 40 und Vers 26 heißt es mit Bezug auf die Sterne, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt. Er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, hört gut zu, dass nicht eines vermisst wird. Da ist das Gesetz der Erhaltung von Masse und Energie. Als Gott schuf, sagt er, es wird nicht aufhören zu existieren. Haltung, der Hauptsatz der Thermodynamik. Und dann in Nehemia Kapitel 9 und Vers 6 lesen wir, Nehemia 9, Vers 6, du bist Jahwe, du allein, du hast den Himmel gemacht, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und pass gut auf, du erhältst alles am Leben. Diese Aussage zeigt wiederum, dass die fortwährende Existenz von Masse und Materie oder Energie vielmehr integraler Bestandteil von Gottes Schöpfungsakt ist. Und Wissenschaftler dachten wohl, sie hätten den ersten Hauptsatz der Thermodynamik entdeckt, aber in Wirklichkeit haben sie nur die Wahrheit von Jesaja Kapitel 40, Vers 26 entdeckt. Ein weiteres Beispiel finden wir im Predigerbuch, Prediger Kapitel 1 und Vers 9. Das heißt dort, was eins gewesen ist, das wird wieder sein. Was eins gewesen ist, das wird wieder sein. Und was eins geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Hier ist wieder die Fortsetzung von all dem. Vers 10. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Lieben, so ist es. Gott schuf die Gesamtheit der Masse und Energie und die Wissenschaft sagt, es war eine Einheit. Natürlich lief der Entwicklungszyklus als eine Einheit ab. Wir sagen, Gott hat es erschaffen, aber achtet einmal auf die Übereinstimmung an diesem Punkt. Und zwar in Prediger 3 und Vers 14 heißt es, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen, man kann nichts davon wegnehmen. Was da ist, das ist schon vor Zeiten gewesen und auch was sein wird, ist schon vor Zeiten gewesen. Und ist es nicht erstaunlich? Das Wort Gottes ist absolut präzise in seiner Verteidigung und in der Definition des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik, der Erhaltung von Masse und Energie. Spontane Erzeugung ist nicht möglich. Und das ging noch nie. Das wird auch in der Zukunft nicht möglich sein. Und dann gibt es da diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, das Gesetz der zunehmenden Unordnung oder auch Entropie genannt. Er besagt, dass Masse und Energie zwar nie verloren gehen, ihre Fähigkeit, einen produktiven Beitrag zu leisten, jedoch immer weiter abnimmt und dann schließlich willkürlich wird. Unordnung statt Ordnung. Ordnung in euren Garten zu gehen, dann wisst ihr, kennt ihr dieses Prinzip, Unkraut wird unerträglich. Alle Prozesse werden schließlich aufhören, sagt dieses Prinzip auch, und das Universum wird tot sein, so sagt die Wissenschaft des uns. Stimmt das? Passt das zur Schrift? Ja, und zwar wie folgt. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik fand zwar nicht sofort Anwendung, als Gott die Welt schuf, warum nicht? Weil alles sündlos war, alles war in Ordnung. Gott hat sich umgeschaut und hat gesagt, das ist alles sehr gut. Aber als der Mensch sündigte, griff der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Da griff er auf einmal, da kam er zur Geltung. Die Wissenschaft war bisher nicht in der Lage zu erklären, wie dieser Hauptsatz funktioniert oder woher er kam. Lieben, wir kennen die Antwort darauf. Er kam durch den Sündenfall des Menschen. Als der Mensch sündigte und fiel, sagte Gott in 1. Mose 3, Vers 17, so sei der Erdboden verflucht. Und dieser Erdboden steht eigentlich symbolisch für alles, was verflucht ist. Denn alles ist verflucht in unserem ganzen Universum. Selbst die himmlischen Welten sind verflucht. Und ihr wisst, wer dort sein Unwesen treibt mit seinen Engeln? Satan. In Römer Kapitel 8 finden wir eine gute Erklärung dafür, woher der zweite Hauptsatz der Thermodynamik kam. Da heißt es in Römer 8, Vers 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Oh, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin. dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Sklaverei der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt, mit in Wehen liegt bis jetzt. Und hier sehen wir im Prinzip das Gesetz, dass die ganze Schöpfung in Unordnung ist, dass sie sich also auflöst. Das ist das Gesetz der Entropie, des Zerfalls, der produktiven Fähigkeit von Materie und Energie. Und laut diesem Text ist der Zerfall aber nur was? Vorübergehend. Preist den Herrn, denn der Herr wird kommen und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, die nicht mit diesem Fluch belegt ist. Und das ist wunderbar. Kein Tod, keine Tränen, kein Kummer, kein Bedauern, keine Probleme, keine Schmerzen, kein Verfall, keine Ungerechtigkeit, kein Meer, keine Tempel, keine Nacht, keine Sünde und noch viel mehr, dass es nicht mehr geben wird. Gott wird dem willkürlichen Verfall des Universums in einem Zustand der Unordnung ein Ende setzen. Einen neuen Himmel, eine neue Erde für uns schaffen. Und das ist wie die, die er zu Anfang geschaffen hatte, wie das erste Mal vor dem Sündenfall. Ihr Lieben, darin wird der zweite Hauptsatz der Thermodynamik dann in dieser neuen Welt keinerlei Anwendung mehr finden. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik lässt sich voll und ganz durch den Fluch erklären, der über die Menschen kam. Die Unordnung, der willkürliche Zerfall der Erde werden von Anfang an deutlich, seit 1. Mose Kapitel 3. Und es ist einfach nur erstaunlich. Nun, das waren bisher nur allgemeine Dinge. Habt ihr euch jemals mit Hydrologie beschäftigt? Nein? Oh, wahrscheinlich schon. Die Hydrologie ist im Prinzip die Wissenschaft, die sich mit dem Wasser der Erde befasst. Wasser verdunstet in die Atmosphäre, sammelt sich in den Wolken und fällt dann in Form von Regen oder Schnee wieder auf die Erde nieder. Und dann verdunstet ein gewisser Teil davon wieder und durchläuft denselben Kreislauf. Nun, ein weiter Teil davon fließt in Ströme, in Seen, in Bäche, endet im Ozean, verdunstet im Ozean und der Kreislauf setzt sich immer wieder weiter fort. Ein Teil des Regens und der Schnee, der fällt, sickert in die Erde ein und deshalb haben wir ein Grundwasserspiegel unter der Erde. Und dieser hydrologische Kreislauf des Wassers, das nach oben steigt und dann wieder herabfällt, das hat die Menschen bis zum 17. Jahrhundert wirklich verwirrt. Die waren völlig durcheinander. Die haben das nicht so gewusst, wie ihr das schon in der Schule gelernt habt. Bis dahin glaubten einige Menschen tatsächlich an riesige unterirdische Wasserreservoirs. Und die haben gedacht, dass sie diese Reservoirs nicht wieder von allein auffüllten. Nein, nein. Wenn die mal leer waren, waren sie leer. Aber das müssen gigantische Wasserreservoirs gewesen sein. Und dann kamen Männer wie Perrault, Marriott und Halley im 17. Jahrhundert und sie präsentierten das moderne Konzept der Hydrologie, wonach Wolken, also Wasser in die Wolken aufsteigt und wieder auf die Erde hinabfällt, in die Erde sickert, unterirdische Wasserreservoirs bildet, sowie Ströme und Meere und so weiter. Die Wissenschaft hat das entdeckt. Wow, sie haben das entdeckt. Verdunstung, Transport, Niederschlag, das haben sie entdeckt. Und wenn die Menschen Jesaja 55 verstanden hätten, hätten sie auch diese ganze Sache verstanden. Dann hätten sie nicht bis zum 17. Jahrhundert warten müssen. Hört euch einmal Jesaja 55, Vers 10 an. Da heißt es, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet, also hier wird schon impliziert, dass er zurückkehrt, der Regen, er kehrt erst dann zurück, wenn er seine Aufgabe erledigt hat. Gott lässt den Regen fallen. Dieser befeuchtet die Erde. Er sammelt sich wieder, verdunstet und steigt vom Meer und vom Festland wieder in die Wolken auf. Deshalb steht dann, lest mal weiter, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat, und dem Seemann Samen gegeben hat und dem Brot, der isst. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Und er sagt, das Wort wird denselben samentragenden Kreislauf durchlaufen wie der Regen, bevor dieser wieder in die Wolken aufsteigt. Leute, das ist wissenschaftlich präzise. In Prediger 1,6 heißt es, der Wind weht gegen Süden und er wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. Leute, das ist erstaunlich. Wisst ihr, warum alle Flüsse ins Meer laufen und sie nicht voll werden? Weil es diesen Kreislauf gibt, weil das Wasser wieder verdunstet. Es gibt keinen Verlust von Masse und von Energie. Derselbe Zyklus läuft immer und immer wieder ab. Und Salomo hat es im Predigerbuch gesagt und lange Zeit hat das niemand verstanden. In Hiob wahrscheinlich, das älteste Buch, das je in der Schrift geschrieben wurde, heißt es in Kapitel 36, Verse 27 und 28. Da heißt es, denn er zieht Wassertropfen herauf, sie sickern als Regen für seinen Wasserstrom herab, den die Wolken niederrieseln, auf viele Menschen herabtropfen lassen. Das älteste Buch der Bibel beschreibt hier den Prozess der Verdunstung und des Niederschlags. Und im Psalm 135, Vers 7 lesen wir, er lässt Dünste aufsteigen vom Ende der Erde her. Er macht Blitze beim Regen. Dunst steigt also auf und Regen fällt herab. Die Schrift beschreibt den Wasserkreislauf und die Charakteristika der Verdunstung. Und das könnt ihr weiter nachforschen noch in Hiob 26, 8 und Hiob 28, 11 über Ströme. Ihr könnt im Psalm 33, Vers 7 lesen, was über die Wasserspeicher im Ozean geschrieben ist. Und in Hiob 38, Vers 22 fragt ihn Gott. Hört mal, was er fragt. Denkt dran, wie alt Hiob ist, dieses Buch. Bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen? Hast du den Speicher des Hagels gesehen? Er denkt, Mensch, ist doch klar, es sind die Wolken. Und Gott zeigt dem Hiob, dass diese Dinge in den Wolken gespeichert werden. Das war etwas, was die Menschen zu seiner Zeit nie wirklich verstanden. Die haben sich nicht kurz mal ins Flugzeug gesetzt oder irgendwelche wissenschaftliche Geräte aufgestellt und das nachgemessen. Seht ihr, Gott hat den gesamten Wasserkreislauf gemacht und konnte ihn auch erklären. Da gibt es keinen Konflikt mit der Wissenschaft, sondern absolute Präzision auf den Seiten der Schrift. Noch ein Beispiel, die Astronomie. Die Astronomie ist faszinierend, vermutlich weil wir sie alle sehen können. Wir alle sehen das Wunder der Astronomie. Es ist einfach verblüffend, aber die moderne Astronomie, und zwar die Studie der Sonnensysteme, begann erst ungefähr ab dem 17. Jahrhundert. Damit ersetzte man die alten Ideen. Erinnert euch an die Vorstellung, die Erde sei eine flache Scheibe und sei von diesem Weltfluss Oceanus umgeben, wie man zu pflegen sagte. Und wenn man so dumm war, durch das Tor des Todes, was man die Säulen des Herkules nannte, zu segeln, das ist die Straße von Gibraltar, also diese Meeresenge dort, dann fällt man in ein Nichts. Das hat man geglaubt. Und dann umsegelten einige Leute das Kap der guten Hoffnung in Südafrika, die ganze Küste Afrikas praktisch entlang, diese Westküste. Und auf einmal war diese Theorie auf allerdünnstem Eis. Wisst ihr, dieser Gedanke der Erde als flache Scheibe, die einfach nur da sitzt, während das ganze Sonnensystem, die Himmelskörper der Erde sich um die Erde drehen und diese flache Scheibe, das, was man beobachtete, bis die Theorie von Kopernikus kam. Daran hielt man fest. War die Erde, wie der griechische Philosoph sagte, flach? Befand sich die Erde wirklich in einer hohlen Kugel? Ich weiß nicht, ob ihr euch an dieses Bild erinnert. Es sei wie das Innere einer großen Blase, eines großen Balls. Und natürlich befassten sie sich nicht mit der Frage, was außerhalb dieser Kugel war. Das war viel zu schwer, diese Frage. Aber sie hatten jedenfalls diese hohle Kugel und in dieser Kugel gab es Sterne, die sich so gewissermaßen wie kleine Juwelen angespickt waren in dieser kleinen Kugel. Und die Kugel drehte sich einfach immer weiter und die flache Erde sah einfach zu, wie sie sich drehte. Und das war alles. Der Himmel wurde gestützt, weil es einen großen Stab gab, einen großen Stock, der praktisch auf diese Scheibe runtergedrückt wurde und durchgedrückt wurde. Und der ganze Himmel konnte sich auf diesem Stab drehen. Ich meine, denkt lieber nicht so lange darüber nach. Aber glaub mir, das war von 1482 bis 1543 eine verbreitete Auffassung, als Kopernikus lebte, als er auf der Bildfläche erschien, präsentierte er dann die Tatsache, dass die Erde sich bewegte. Und als er das sagte, haben sie gedacht, der ist verrückt, der Typ. Der muss nicht ganz dicht sein. Und dann kamen Leute wie Tycho Brahe, Kepler und Galileo im 17. Jahrhundert und das war wirklich eine Geburtsstunde der modernen Astronomie. Verblüffendste Tatsache der modernen Astronomie ist die unendliche Größe und die Vielfalt des physikalischen Universums. Sie entdeckten, dass das Universum kein Ende hat. Dass es keine kleine Kugel ist, in der eine Reihe von kleinen Dingen stecken, ein paar Juwelen. Das Universum ist endlos. Das ist die verblüffende Erkenntnis der modernen Astronomie. Wisst ihr, dass das schon in Jesaja 55, Vers 9 steht? Und in Hiob 22, 12, dem ältesten Buch der Bibel, heißt es, ist Gott nicht so hoch wie die Himmel? Sieh doch die höchsten Sterne, wie hoch sie stehen. Und selbst Jeremia spielte darauf an, dass das Sonnensystem gewaltig ist. Dass es weit ist, Jeremia 31, 37, so spricht Jahwe. Wenn man den Himmel, sagt er, droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen wegen all dessen, was sie getan haben, spricht Jahwe. Leute, das ist aus zwei Gründen eine sehr ermutigende Aussage. Er sagt mir, dass der Himmel sich nicht messen lässt, erstens, und zweitens, dass Israel nicht verworfen werden kann. Oh, wenn jemand sagt, oh, weißt du, Israel hat überhaupt keine Zukunft mehr, dann würde ich ihn fragen, wirklich? Dann erzähl mir mal bitte, wie groß der Himmel ist. Kannst du das Universum messen? Denn der Tag, an dem man den Himmel messen kann, ist der Tag, an dem Gott Israel verwirft. Leute, so steht es da. Es ist auch interessant, sich Jeremia 33, 22 anzuschauen. Wie man das Heer des Himmels nicht zählen und den Sand am Meer nicht messen kann, so will ich den Samen meines Knechtes David mehren. Leute, auch hier gewinnt man den Eindruck davon, dass es unmöglich ist, die Sterne zu zählen. Und die Sterne sind gewaltig, sie sind unzählbar. Aber wisst ihr, bevor das Teleskop im 17. Jahrhundert erfunden wurde, glaubte man, dass es ein bisschen mehr als 1000 Sterne gab. Da wurde debattiert, wie viele Sterne, 1036 oder was weiß ich, ein bisschen über 1000 Sterne. Heutzutage sagen unsere Wissenschaftler uns, dass es über 100 Milliarden in unserer Galaxie gibt. Und wie viele Milliarden Galaxien gibt es? Unzählbar. Die Bibel wusste das alles. Ihr könnt sie nicht messen. Sie sind unzählbar. Sie sind unzählbarer als der Sand am Meer. Stellt euch nur einmal vor, wie viel Sand ihr aus allen Meeren zusammentragen könntet und aufhäufen könntet. Und selbst das würde für die Anzahl der Sterne nicht ausreichen. Sie sind weit draußen, überall weit draußen, so soweit ihr denken könnt. Es gibt eine große Vielfalt unter ihnen. Sie sind nicht alle gleich. Nee, hört euch das mal an. Sie sind nicht alle gleich. Die frühen Wissenschaftler glaubten, sie seien alle gleich. Und was immer sie waren, es waren alles dieselben Sterne. Heutzutage hat man festgestellt, dass es unendliche Varianten und Größen gibt. Und die Wissenschaftler heutzutage sind damit beschäftigt, ihre Größen und ihre Vielfalt zu katalogisieren. Leute, hier ist ein sicherer Arbeitsplatz. Ja, ihr werdet viel zu tun haben, wenn ihr das macht. Ist euch bewusst, dass das schon in 1. Korinther 15, Vers 41 steht? Ich lese es mal vor. Dort steht, einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz der Mond und einen anderen Glanz haben die Sterne. Aber hört gut zu. Ein Stern unterscheidet sich von anderen im Glanz. Die Bibel wusste das schon. Die Bibel hätte nur ein einziges Mal sagen müssen, alle Sterne sind gleich und ihr hättet die Bibel in die Tonne stecken können. Denn dann wäre die Bibel nicht wahr. Aber die Bibel ist nie inkorrekt. Sie ist immer sehr präzise. Sie macht nie einen Fehler. Seht ihr, Gott weiß genauso viel über Sterne, wie er über die Erlösung weiß. Auch Umlaufbahnen sind eine interessante Sache. Alles befindet sich in einer Umlaufbahn um irgendetwas. Alles im ganzen Universum befindet sich in irgendeiner Umlaufbahn. Alles im Universum, irgendwo. Äußerst erstaunlich. Und laut Wissenschaftlern sind diese Umlaufbahnen so absolut, dass sie sich auf die genaue Stunde vorhersagen lassen. Wusstet ihr das? Sie können eine Sonnen- und Mondfinsternis vorhersagen auf die genaue Stunde. Und wisst ihr, warum sie das können? Weil die Umlaufbahnen jener Planeten so konstant sind. Und die Wissenschaft war sehr verblüfft, als sie das feststellten. Dabei brauchte man sich nur Jeremia 31 anschauen, Vers 35 und 36 steht, so spricht Jahwe, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht. Und dann sagt er, wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht Jahwe, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. Da sehen wir die Ordnung der Sterne, die sich laut Gott nicht ändern wird. Ihr könnt all diese Dinge messen, weil Gott sie mit einer absolut perfekten Geschwindigkeit erhält, sodass sie sich mathematisch erfassen lassen. In der Beziehung gibt es eine Uniformität. Aber Gott greift in die Geschichte ein. Und das können Wissenschaftler nicht verdauen. Das glauben sie nicht, weil sie Gott nicht haben wollen. Leute, das steht alles in Jeremia. Und sie hätten das wissen können. Ihr fragt, wusste Jeremia, was er dort sagte? Nun, natürlich verstand Jeremia nicht alles, was er sagte. Aber was für eine wunderbare Rechtfertigung der Schrift. Und ein weiterer interessanter Vers ist Psalm 19, Vers 7, über den sich Wissenschaftler auch ein bisschen lustig gemacht haben. Vers 7 heißt es dort im Psalm 19 von der Sonne, sie geht von einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Die alte, inzwischen überholte, falsche Ansicht war, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Das war eine weit verbreitete Meinung damals. Und sie sagten, seht euch einmal diese Aussage in der Bibel an. Sie geht an ein Ende des Himmels auf und läuft bis ans andere Ende. Na, sowas Falsches. Sie sagt, die Sonne läuft in einem Kreis um den Globus. Und sie pflegten darüber wirklich zu lachen. Ha, wie lustig das ist. Die Sonne dreht sich um die Erde. Aber die Worte des Psalmisten bekam eine neue Bedeutung, denn die Wissenschaft hat entdeckt, dass die Sonne sich mit unserem gesamten Sonnensystem tatsächlich in einer Umlaufbahn durch das gesamte All bewegt. In der Bibel steht, dass sie von einem Ende des Himmels zum anderen läuft. Und Wissenschaftler haben berechnet, dass unser gesamtes Sonnensystem mitgeschleppt von der Sonne sich mit einer Geschwindigkeit von knapp 116.000 Stundenkilometer, also Kilometer pro Stunde, in einer riesigen Umlaufbahn bewegt. Das würde 2 Millionen Jahrhunderte dauern, diese Umlaufbahn vollständig zu durchlaufen. Leute, wir bewegen uns mit 116.000 Kilometer pro Stunde von einem Ende des Himmels zum anderen, rotieren dabei und drehen uns um die Sonne. Und ihr seht, die Bibel ist in allgemeinen Grundsätzen korrekt und sie ist in Bezug auf die Astronomie korrekt. Sie ist korrekt in Bezug auf die Hydrologie und sie ist korrekt in Bezug auf die Geologie. Wenn die Bibel über wissenschaftliche Dinge im Zusammenhang mit der Geologie spricht, und das ist die Wissenschaft der Erde, ist sie korrekt. Es gibt viele unterschiedliche Aspekte. Geophysik, Geochemie und alles andere. Aber nur um euch ein paar Dinge hinzuweisen, habe ich hier eine interessante Studie, und zwar die Studie über die Isostasie. Das ist das Studium des Gleichgewichts der Erde. Und dieses ganze Feld wurde erst wirklich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verstanden. Oder war es 20. Jahrhundert so? Ich glaube, ich habe das falsch erfasst. Das wurde sehr spät erfasst. Ich glaube, in den 1950er Jahren oder so wurde das erst richtig verstanden, was dieses Gleichgewicht der Erde angeht. Dass die Landmasse und Berge und Täler und Wasser stützt. Dass das Ganze perfekt ausbalanciert ist. Naja, ihr wisst ja, die Erde dreht sich, und stellt euch vor, da würde so der Mount Everest hängt auf der einen Seite, und der ist so schwer, dass es richtig irgendwie so aus der Balance gerät. Wie, als wenn euch ein Gewicht von euren Reifen, aus euren ausbalancierten Reifen verloren geht, dann fängt euer Reifen an zu hoppeln. Und so wäre das auch hier auf dieser Erde, ja. Wenn wir nicht ausbalancieren wären, dann würden wir hopsen. Jeden Tag einmal, mindestens. Und wusstet ihr, dass das Wasser im Meer einen Druck gegen das Ufer ausübt und damit die Berge aufrechterhält? Das ist eine verblüffende Sache. Und die Erde hat an unterschiedlichen Stellen Gestein unterschiedlichen Gewichts. Das muss ausbalancierend werden. Verblüffend. Was daran eigentlich verblüffend ist, ist Jesaja 40, Vers 12, lesen wir, wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgespannt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Das ist genauestens abgewogen. Jetzt hört euch Psalm 104 an. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gesetzt, dass sie nicht wankt. Für immer und ewig. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Die Berge stiegen empor, die Täler senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Gott hat das so ausbalanciert, dass es eine absolute Balance gibt in dieser Welt. Ich habe die Erde so gemacht, dass sie ausgewogen ist, sagt das Alte Testament letztlich. Ihr Lieben, die Bibel macht keine wissenschaftlichen Fehler, und es gibt auch keine Widersprüche zwischen wahrer Wissenschaft und der Bibel. Derselbe Gott, der die Bibel schrieb, ist der Gott, der die Welt schuf und alle Welten im Universum. Also, es gab ganz klar einen Unterbereich der Geologie, und das ist die Geodäsie, A-Umlaut. Diese Wissenschaft beschäftigt sich mit der Form der Erde. Es ist ganz klar, dass die Erde sphärisch ist, also im Prinzip rund. Die Menschen früher dachten, sie sei was? Flach, wie wir schon gesagt haben, dachten sie, wenn man weit genug segelt, dann fällt man einfach in dieses Nichts. Und das war wirklich dumm, denn Jesaja sagte ihnen, wie die Erde war. In Jesaja 40, 22 heißt es, er ist es, der über dem Kreis der Erde thront. Kreis Chok, ein hebräisches Wort, das übersetzt Sphäre bedeutet. In Hiob 38, dem ältesten Buch, heißt es in Vers 14, sieh, die Erde dreht sich wie Siegelton. In der Schlachter heißt es, verwandelt sich wie Siegelton, aber die bessere Übersetzung wäre, wie dreht sich wie Siegelton. Was bedeutet das? Das bezieht sich auf die kleinen Tonbehälter, die die Leute damals zum Schreiben benutzten. Und während diese noch weich waren, steckten sie einen Stock hindurch und dann rollte man sie über einen Abdruck. Und Hiob sagte damit, sie rotiert auf einer Achse. So dreht sie sich. Und Jesaja sagte, sie ist eine Sphäre. Jeder dachte, die Erde wäre flach. Passt nicht. So nimmt zum Beispiel die Schwerkraft. Da geht es wieder um Geologie. Erst Newton stellte im 17. Jahrhundert wirklich die endgültigen Gesetze der Schwerkraft auf. Hiob sagte in 26, Vers 7, er hängt die Erde über dem Nichts auf. Leute, es gibt Schwerkraft. Und es gibt noch andere Dinge, über die wir sprechen können, aber ihr seht, dass die Bibel allgemein und in spezifischen Bereichen wie Hydrologie, Astronomie und Geologie korrekt ist. Noch ein weiterer Gedanke ist die Meteorologie. Und sagt mir nicht, davon wisst ihr gar nichts. Das ist die Wetterkunde. Das ist erstaunlich. Das Grundprinzip der Meteorologie ist der Kreislauf der Atmosphäre. Und Galileo entdeckte im 17. Jahrhundert, dass Winde Strömung hatten. Er entdeckte, dass der Wind kreisförmig bläst. Hätte er Prediger 1,6 gelesen, habe ich schon vorgelesen, hätte er dort Folgendes gelesen. Der Wind weht gegen Süden, er wendet sich nach Norden, es weht und wendet sich der Wind und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Das ist ein Kreislauf. Die Bibel wusste, was die Wissenschaft erst sehr viel später herausfand. Ist euch klar, dass vor Galileo kein Wissenschaftler jemals wusste, dass Luft etwas wiegt? Erst Galileo stellte das fest und Hiob 28 heißt es, Vers 25, als er dem Wind sein Gewicht gab. Auch hier ist die Bibel wieder korrekt. Wir könnten diesem Thema immer weitermachen, aber ich möchte noch einmal die Wissenschaft der Physiologie uns anschauen. Auch in diesem Bereich ist die Bibel sehr akkurat. Erst William Harvey entdeckte 1628 den Kreislauf des Blutes als Schlüssel des Lebens. Erst zu jener Zeit begriffen die Menschen, dass es das Blut ist, das uns am Leben erhält. Vorher hatte man jedes Mal, wenn jemand krank wurde, einen Aderlass bei ihm durchgeführt. Das heißt, er musste Blut geben. Heute gibt man Menschen Blut. Ja, heute gibt es Blutspenden. Wir wissen, dass dieses Blut Leben sendet. Aber erst William Harvey verstand das richtig im Jahre 1628. In 3. Mose 17, Vers 11 heißt es, denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und sicherlich könnt ihr sagen, oh, das ist doch Opfervorschrift. Stimmt das denn? Ja, das ist so, das ist für das Opfer gedacht. Aber es ist wissenschaftlich gleichzeitig auch korrekt. Die Bibel macht keine Fehler. 1953 wurde ein medizinisches Buch veröffentlicht, übersetzt Persönlichkeitsmanifestation in psychosomatischer Krankheit. In diesem Buch wird erörtert, wie Emotionen schwächende und sogar tödliche Krankheiten verursachen. Und das Buch enthält Diagramme des emotionalen Zentrums im Gehirn, von dem die Nervenfasern sich zu jedem Bereich des Körpers verzweigen. Wegen dieser verschachtelten Verbindung mit dem emotionalen Zentrum des Gehirns, das all diese Nervenimpulse durch das System schickt, ist es verständlich, dass jedes emotionale Trauma, jeder emotionale Stress oder Unruhe in diesem emotionalen Zentrum Impulse durch die Fasern des Nervensystems schicken kann, die alles von Kopfschmerzen zu juckenden Füßen und Zehen oder was auch immer und ernsthaften Problemen auslösen können. Und dieses Buch sagte, und es ist natürlich auch ein anerkanntes Buch, dass das emotionale Zentrum Krankheiten auf drei Weisen auslöst. Und ihr könnt das bestimmt gut nachvollziehen. Erstens, Veränderung in der Menge des Blutflusses. Eine gute Illustration dafür ist, wenn ein Mensch zornig wird, sein Gesicht wird rot. Das Blut strömt automatisch in sein Gesicht. In vielen Fällen wird dieser Mensch rot und ein Mensch, dem etwas peinlich ist, der wird auch rot. Emotionaler Stress kann den Blutfluss erhöhen. Ihr wisst, physikalisch, die Adern ziehen sich zusammen, der Blutdruck steigt und so weiter. Naja, sprecht mit allen alten Rettungssanitäter. Zweitens, kann emotionaler Stress im Zentrum des Nervensystems die Ausschüttung bestimmter Drüsen beeinflussen? Und das wisst ihr auch. Wart ihr schon einmal nervös, bevor ihr eine Rede halten musstet? Dann merkt ihr was. Da muss man was trinken, weil es trocken wird im Mund. Und die Emotionen, die in eurem Hirn ablaufen, senden bestimmte Impulse durch euer Nervensystem, das bestimmte Drüsen stoppt, die für die Flüssigkeit in eurem Mund zuständig ist. Wenn der emotionale Stress zu stark wird, dann wird durch diese Emotion zum Beispiel mehr Thyroxin als üblich ausgeschüttet. Und das hat mit was zu tun? Mit eurer Schilddrüse, ne? Und das kann dann ein, wie sagt man, Kropf im Volksmund, eine Struma verursachen, sogar tödliche Herzerkrankungen zur Folge haben. Aber nicht nur das. Drittens, wie Emotionen sich auf die physische Gesundheit auswirken, ist durch Muskelverspannung. Das kennt ihr. Alles verspannt und so. Ja, wir haben Verspannung. Die Nerven wirken sich auf die Muskeln aus. Harte Arbeit, angestrengte Konzentration und Stress bringt Verspannung. Oh, ihr sagt, hey, das ist ja toll. Was hat das damit zu tun? worüber du gerade redest. Nun, ihr sollt wissen, dass die Bibel das alles vorausgenommen hat. Die Bibel wusste, dass eure Emotion für eure Gesundheit überaus wichtig ist. Hört nur mal auf Sprüche 16, Vers 24. Freundliche Worte sind wie Honigseim, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Gott wusste, dass emotionaler Stress, Zorn, Kritik oder was auch immer die bitteren Worte waren, eure physische Gesundheit beeinträchtigen kann. Das steht genau hier. Es ist unmöglich, dass die Leute damals das klinisch entdeckten. Gott offenbarte das. In Sprüche 17, 22 heißt es, ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Lieben, das Frohsein und das Zufriedensein wirkt sich auf die Gesundheit des Menschen aus. Das kleine Buch, das ein gewisser Macmillan geschrieben hat und den Titel trägt keine dieser Krankheiten, enthielt ein paar interessante Dinge. Und ich werde euch nur ein oder zwei Gedanken davor vorlesen. Hört gut zu. Viele hundert Jahre hatte die gefürchtete Krankheit Lepra unzählige Millionen von Menschen in Europa getötet. Das Ausmaß dieser schrecklichen Krankheit unter Europäern wird von Dr. George Rosen, Professor für öffentliche Gesundheit an der Columbia University, beschrieben. Lepra war die Plage, die den größten Schatten auf den Alltag des Menschen im Mittelalter warf. Die Furcht vor allen anderen Krankheiten zusammen lässt sich kaum vergleichen mit dem Terror, den Lepra auslöste. Nicht einmal der Schwarze Tod im 14. Jahrhundert oder das Auftreten von Syphilis gegen Ende des 15. Jahrhunderts lösten einen derartigen Angstzustand aus. Im frühen Mittelalter, während des 6. und 7. Jahrhunderts, breitete Lepra sich zunehmend aus und Europa wurde zu einem ernsthaften gesellschaftlichen und gesundheitlichen Problem. Lepra war besonders unter den Armen verbreitet und erreichte einen schrecklichen Rekord im 13. und 14. Jahrhundert. Was hatten die Ärzte zu bieten, um das stetig zunehmende und verheerende Wüten von Lepra zu stoppen? Manche lehrten, Lepra würde durch den Verzehr heißer oder scharfer Speisen, durch Pfeffer und Knoblauch und das Fleisch befallener Schweine kommen. Ja, andere Ärzte sagten, Lepra werde durch eine ungünstige Konstellation der Planeten ausgelöst. Ihre Vorschläge zur Vermeidung von Lepra waren natürlich vollkommen nutzlos. Eine weitere Plage, die das finstere Mittelalter wirklich finster machte, war der Schwarze Tod. Allein im 14. Jahrhundert kostete dieser Killer jedem vierten Menschen das Leben. Geschätzte 60 Millionen. Das war die größte Katastrophe in den Annalen der Menschheit. Diese Plage erfasste alles in ihrem Weg und brachte Panik und Verwirrung in ihren Gefolge. Die Toten wurden Hals über Kopf in riesige Gruben geworfen, die eilig ausgehoben worden waren, damit sie dort verwesen konnten. Überall in den Häusern und Straßen lagen Leichen. Der Küster und der Arzt waren in dasselbe tiefe und weite Grab geworfen. Der Erblasser und seine Erben und Testamentsvollstrecker wurden auf denselben Karren geworfen, in denselben Laderaum. Was brachte diese große Plagen des finsteren Mittelalters unter Kontrolle? Nun, George Rosen gibt uns die Antwort. Die Kirche übernahm die Leitung, da die Ärzte nichts zu bieten hatten. Und als Richtlinie bediente sich die Kirche des Konzepts der Ansteckung aus dem Alten Testament. Dieses Konzept und die praktischen Konsequenzen werden klar und deutlich in 3. Mose definiert. Und nachdem Lepra diagnostiziert worden war, wurde der Patient abgesondert und von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Und die Kirche bediente sich dieser Regel aus 3. Mose, um Lepra zu bekämpfen. Sie vollbrachte diese große Leistung und merzte die Krankheit methodisch aus. Die Vorgehensweise findet sich in 3. Mose 13, 46. Da heißt es, solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein, er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Andere Historiker zollen der Bibel Anerkennung für den Anbruch eines neuen Zeitalters in der effektiven Bekämpfung von Krankheiten. Gesetze zur Bekämpfung von Lepra in 3. Mose 13 gelten als das erste Modell der Gesetze der Hygiene. Und das ist ein Zitat von Arturo Gastiglioni aus dem Buch Eine Geschichte der Medizin. Wie ihr seht, die Bibel hat Lösung für diese Probleme. Und es gibt noch andere physiologische Probleme, aber wir wollen da jetzt Schluss machen. Das waren nur Beispiele. Wir könnten Biologie und Archäologie und Anthropologie und so weiter hinzufügen. Und jedes Mal würden wir feststellen, dass die Bibel dazu etwas zu sagen hat. Und jedes Mal ist die Bibel dabei absolut präzise. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie diese Wahrheit bekannt sein konnte. Und das ist, dass der Gott, der die Welt schuf, sie offenbarte. Ist die Bibel glaubwürdig? Ja. Und wahre Wissenschaft bestätigt das. Wissenschaft hat die Bibel nie widerlegt. Und dafür wollen wir dem Herrn danken. Jesus sagte Folgendes vom Wort Gottes: Dein Wort ist Wahrheit. Und das glauben wir. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für die Zuverlässigkeit deiner Worte. Was du offenbarst, ist nicht nur irgendeine geistliche Wahrheit, ein Hirngespinst irgendwelcher Leute, die dir nachfolgten und das aufgebauscht haben, was sie erlebt haben, sondern du hast uns Wahrheit in deinem Wort gegeben. Wir können uns darauf verlassen und wir bauen unser Leben darauf. Wir danken dir für die Wahrheit, dass du, Herr Jesus Christus, am Kreuz auf Golgatha für uns Sünder gestorben bist. Danke, dass du, der du gestorben bist, auch auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast. Herr, auch das glauben wir und es ist die Wahrheit. Du wirst wiederkommen und auch das ist die Wahrheit. Du wirst wiederkommen, um uns zu dir zu holen. Und du wirst auch wiederkommen, um diejenigen zu richten, die dich nicht kennen. Auch das ist Wahrheit. Wir danken dir für die Wahrheit, die du uns gegeben hast in Bezug auf die physische Welt. Wir wissen dürfen, dass du, der allmächtige, unfassbare, große Gott, alles geschaffen hast. Die Worte deines Mundes ins Dasein gerufen hast und auch alles erhältst. Genauso, wie du es vorher gesagt hast. Darüber loben wir dich und preisen wir dich. In Jesu Namen. Amen.